Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen an diesem Abend, zu dieser Bibelstunde, dass wir gemeinsam wieder in Gottes Wort hineinschauen dürfen, um zu sehen, was in der Zukunft passieren soll. Glückselig dürfen wir sein, die wir diese Worte haben, die wir diese Worte hören und die wir an diese Worte auch glauben dürfen. Wir wollen heute fortfahren mit der Auslegung der Offenbarung. Und wir wollen heute mit Gottes Hilfe das 11. Kapitel der Offenbarung abschließen. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir die Offenbarung aufzuschlagen. Wir wollen den Text lesen und dann im Anschluss beten. Offenbarung, Kapitel 11, die Verse 14 bis 19. Hier heißt es: Das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt bald. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du deine Herrschaft, dass du deine große Macht angenommen und die Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten gerichtet zu werden und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, und die zu verderben, die die Erde verderben. Und der Tempel Gottes, der in dem Himmel ist, wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Amen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen, um zu beten. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir, denn du hast dich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe, und dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, für die Verheißung, dass du bei uns bist bis ans Ende dieser Weltzeit. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Wort, das wir hier gelesen haben, für die Offenbarung, die du Johannes gegeben hast, über dein zukünftiges Reich bzw. über deine zukünftige Herrschaft, wie du herrschen wirst und was passieren wird, wenn du herrschen wirst, und zwar sichtbar hier auf dieser Erde. Und wir beten als dein Volk heute Abend, dass du uns gnädig bist, dass du gegenwärtig bist und wirkst, dass dieses Wort heute neu aufgedeckt wird für unsere Augen, dass wir im Geiste sehen und verstehen, was du uns durch diesen Text sagen willst, auf dass wir als Gemeinde gegenwärtig getröstet werden, angespornt werden und ermutigt werden, auf dieses Reich zu warten und jetzt schon für dieses Reich zu leben. Hilf mir beim Reden und hilf uns beim Hören. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Liebe Geschwister, wir sind nun zum Schluss des 11. Kapitels in der Offenbarung gekommen. Und es ist immer wieder gut, wenn man Revue passieren lässt und eine kurze Zusammenfassung macht von dem, was man bereits gelernt, gehört und gesehen hat. Wir sind in gewisser Weise bei der Hälfte der Offenbarung angekommen. Nun schaut, lasst uns zunächst in Kapitel 1 gehen. Wie beginnt denn das Buch der Offenbarung? In Kapitel 1, Verse 1 bis 3 geben uns die Richtung des gesamten Buches vor. Und hier heißt es: Offenbarung Jesu Christi. Dieses Buch ist eine Offenbarung nicht in erster Linie über die Ereignisse, die kommen werden, sondern in erster Linie eine Offenbarung von dem Werk und von der Person Jesu Christi. Nicht in erster Linie von dem Werk, das er auf dieser Erde getan hat, sondern von dem weiterführenden Werk, was er jetzt im Himmel tut und was in Zukunft passieren wird. Die Offenbarung offenbart uns Jesus Christus in einer Art und Weise, wie uns es die Briefe nur teilweise tun. Und hier heißt es weiter, die Gott ihm, also Johannes, gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend, hat er es seinen Knecht Johannes gezeigt. Also hier bekommen wir einen Einblick, dass Jesus Christus ein Ziel hat. Er will Johannes durch einen Engel senden, zeigen, was in der Zukunft passieren wird. Damit Johannes das, was er sieht, der Gemeinde uns heute sagen kann, was in der Zukunft passieren wird. Vers 3 heißt es dann, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Wenn die Zeit vor 2000 Jahren nahe war, dann ist sie heute sehr nahe. Und glückselig sind wir, wenn wir diese Worte lesen, wenn wir sie hören und wenn wir bewahren, was wir hören, was wir sehen. Und wir haben bereits gesehen in den ersten Kapiteln, wie Johannes den auferstandenen Herrn Jesus sieht und wie Jesus ihm den Auftrag gibt, zu schreiben, was ist, was danach passieren wird. Und er hat aufgeschrieben, was ist, und zwar das Zeitalter der Gemeinde, die 7 Sendschreiben. Und dass wir als Gemeinde ausharren sollen und dass wir einen Lohn bekommen, wenn wir ausharren. Und dann sieht er in Kapitel 4 und in Kapitel 5 den Thron im Himmel. Er sieht Gott den Vater und er sieht das Lamm, das geschlachtet wurde. Und er sieht, wie das Lamm eine Buchrolle von dem, der auf dem Thron sitzt, nimmt. Und ab Kapitel 6 wird dann diese Buchrolle, welche 7 Siegel hat, geöffnet. Und die 7 Siegel dieser Buchrolle werden geöffnet. Und die Inhalte dieser Siegel sind Gerichte Gottes. Und die ersten 6 Siegel werden geöffnet und die ersten 6 Gerichte werden auf dieser Erde und bei den Menschen vollzogen. Und diese Gerichte sind im Vergleich zu den Gerichten, die danach kommen werden, noch nicht so heftig, aber dennoch werden es starke Gerichte sein. Und zwischen dem 6. und 7. Siegel sehen wir dann Gottes Gnade inmitten seines Gerichtes. Also wir sehen, wie 144.000 von dem Volk Israel versiegelt werden. Und wir sehen, wie unzählige Heilige im Himmel sind und das Lamm anbeten. Und danach sehen wir in Kapitel 8, wie das 7. Siegel geöffnet wird. Und der Inhalt des 7. Siegels sind die 7 Posaunengerichte. Und dann sehen wir, wie die ersten 4 Posaunen, die Engel in ihre Posaunen posaunen und die ersten 4 Gerichte auf dieser Erde stattfinden werden. Und es wird den Lebensraum der Menschen betreffen. Und dann lesen wir in Kapitel 8, Vers 13. Und ich sah und ich hörte einen Adler inmitten des Himmels fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune der 3 Engel, die Posaunen werden. Hier kündigt der Engel 3 weitere Posaunen an. 3 Wehen, die noch kommen werden. Und die erste Wehe ist die 5. Posaune gewesen. Und hier wird uns berichtet, wie die dämonische Macht die Menschen quälen werden. Das zweite Wehe ist dann die 6. Posaune. Und hier wird uns beschrieben, wie die Menschen getötet werden. 1/3 der Menschen. Und dann kam wieder ein Zwischenstück der Gnade, die wir in den letzten Wochen betrachtet haben, wie Gott einen Engel sendet, der mit einem Fuß auf dem Meer und einem Fuß auf der Erde steht und in gewisser Weise symbolisiert, wie das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt wird. Und dann haben wir gesehen, wie in der letzten Hälfte der großen Drangsalszeit 2 Zeugen aufstehen werden und in Jerusalem predigen werden, wie sie getötet werden und auch verstehen werden. Und jetzt lesen wir in Offenbarung Kapitel 11, Vers 14. Das zweite Wehe ist vorüber, also die 6. Posaune ist vorüber. Siehe, das 3. Wehe kommt bald. Hier sind wir heute angekommen. Das 3. Wehe ist die 7. und letzte Posaune und der Inhalt dieser 7. und letzten Posaune werden die 7 Zornesschalen sein. Gottes vollendetes Gericht über diese Erde und über die Menschen auf dieser Erde. Und diese 6. Posaune, die 7. Posaune wollen wir heute gemeinsam betrachten. Und ich habe eben gesagt, dass der Inhalt der 7. Posaune die 7 Zornesschalen sind, aber nicht nur die 7 Zornesschalen. Denn der Inhalt dieser 7. Posaune kündigt uns in erster Linie die kommende Herrschaft Jesu Christi an. Als weiteres ist der Inhalt dieser 7. Posaune die Vorbereitung für die 7 Zornesschalen und schlussendlich dann ab Kapitel 15 und 16 die Zornesschalen, die ausgegossen werden. Denn hier die Verse 15 bis 19 aus Offenbarung Kapitel 11 sprechen von der zukünftigen Herrschaft Jesu Christi. Und sie sprechen von der zukünftigen Herrschaft Jesu Christi, als wäre sie schon gegenwärtig. Und dann in den Kapiteln 12, 13 und 14, hier wird uns die Vorbereitung für die Zornesschalen beschrieben. Hier wird uns das Tier, das aus dem Meer kommt, beschrieben. Hier wird uns das Tier, das aus der Erde kommt, beschrieben, also der Antichrist und der falsche Prophet. Hier wird uns beschrieben, wie die letzte große Drangsalzeit auf dieser Erde ausbrechen wird und großes, großes Gräuel und Elend und Leid auf dieser Erde passieren wird. Und dann ab Kapitel 15 und 16 wird uns beschrieben, wie die Zornesschalen ausgegossen werden. Gottes vollendetes Gericht über diese Gottlosigkeit und über den Teufel, den Antichrist und den falschen Propheten. Also so ein kurzer Überblick. Ich hoffe, das war etwas verständlich. Und ich hoffe sehr, dass wir auch im Laufe der letzten Wochen und Monate ein besseres Verständnis von der Offenbarung bekommen haben. Nun stellt sich eine Frage, bevor wir näher auf den Text eingehen. Wir haben in den letzten zwei Wochen von den zwei Zeugen gehört, die auftreten werden in Jerusalem, und zwar in der letzten Hälfte der Drangsalszeit. Wie sind diese Ereignisse von diesen zwei Zeugen zeitlich einzuordnen mit der siebten Posaune oder mit den sieben Zornesschalen? Also in welchem zeitlichen Abstand wird es passieren? Und hier gibt uns die Offenbarung, aber auch das Buch Daniel, hilfreiche Zeitangaben. In Offenbarung Kapitel 11, Vers 3 wird uns beschrieben, dass diese zwei Zeugen für 1260 Tage weissagen werden. Sie werden 1260 Tage, und das sind insgesamt 3,5 Jahre, auftreten. Und wir haben gesehen, dass dies vermutlich die letzten 3,5 Jahre der 7 Jahre Drangsalszeit sein wird. Der Prophet Daniel beschreibt uns in Daniel Kapitel 9, Vers 27, dass der Antichrist mit dem Volk Israel einen Bund für 7 Jahre schließen wird. Und ab der Hälfte von diesen 7 Jahren wird er diesen Bund brechen. Und für 3,5 Jahre wird der Antichrist dann das Volk Israel verfolgen. Und dann lesen wir eine interessante Information in Daniel Kapitel 12. Lass uns Daniel Kapitel 12 für einen Moment aufschlagen. Daniel Kapitel 12, Vers 11. Hier knüpft der Prophet in gewisser Weise nochmal an Daniel 9, Vers 27 an und sagt: Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, also zur Hälfte dieser siebten Jahrwoche, und zwar um den verwüsteten Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Also die zwei Propheten werden 1260 Tage auftreten, dann werden sie getötet. Und hier wird gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo dieser Gräuel in den Tempel sich setzt in gewisser Weise, wird es 1290 Tage sein. Das heißt, es sind 30 Tage länger, als die zwei Propheten predigen und dienen werden. Und dann lesen wir in Vers 12, glückselig der, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Hier sind nochmal 45 Tage mehr. Das heißt, insgesamt, nachdem die zwei Zeugen getötet werden, bis zur Wiederkunft Jesu, sind es 75 Tage. Also diese Zeitangabe kann uns in gewisser Weise eine Richtung geben, wo uns zeigt, dass die Ereignisse nach dem Tod und der Himmelfahrt dieser zwei Zeugen bis zur Wiederkunft Jesu 75 Tage beinhalten. Und in diesen 75 Tagen werden die sieben Zornesschalen ausgegossen. Das ist eine Auslegung, eine mögliche Auslegung, um auch eine zeitliche Richtung zu haben, wann und wie lange diese sieben Zornesschalen ausbrechen werden. So viel dazu. Aber bevor die Zornesschalen ausgegossen werden, will Jesus Johannes und somit auch der Gemeinde aufzeigen, dass seine Herrschaft kommen wird. Seine Herrschaft wird kommen. Und genauso wie die Erde für die Herrschaft Gottes vorbereitet wird, indem die Erde gerichtet wird, genauso wird auch im Himmel in gewisser Weise Vorkehrungen getroffen, damit Jesus Christus seine Herrschaft auf dieser Erde antreten kann. Und der Text liefert uns drei Informationen über die Herrschaft Christi, die in Zukunft kommen wird. Und diese drei Informationen wollen wir nun genauer betrachten. Erstens, Gott wird seine Herrschaft sicher antreten, Verse 15 bis 17 aus Offenbarung 11. Zweitens, Gott wird jedem vergelten nach seinem Tun, Vers 18. Und drittens, Gott hält seinen Bund mit seinem Volk, Vers 19. Und von diesem Abschnitt ausgehend wollen wir auch als Gemeinde getrost und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und auf die Herrschaft Jesu Christi warten. Dieser Abschnitt soll uns heute ermutigen, auszuharren und den Glauben zu bewahren, weil Jesus Christus wird kommen und herrschen. Nun lasst uns den ersten Punkt betrachten. Gott wird seine Herrschaft antreten, Vers 15 bis 17. Der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gab eine gewisse Zeitspanne, wo der sechste Engel posaunt hat, und jetzt kommt der letzte und siebte Engel, der in die Posaune posaunt. Und wie schon öfters in der Offenbarung geschahen laute Stimmen im Himmel. Wer geredet hat, was geredet wurde, oder was geredet wurde, sagt uns der Vers deutlich, aber wer geredet hat, sagt uns der Text nicht. Aber hier heißt es, dass diese Stimmen im Himmel sagen, das Reich der Welt oder das Weltreich, die Herrschaft unseres Herrn, also Kyrios, unseres Königs und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. In diesem Vers haben wir eine Doxologie, wie wir sie schon öfters in der Offenbarung haben, also ein Lobpreis, eine Anbetung Gottes, wie wir sie schon öfters in der Offenbarung hatten. Und hier wird Gott und Jesus Christus dafür angebetet, dass seine Herrschaft gekommen ist, dass sein Reich gekommen ist. Und dieser Vers soll uns trösten. Wieso? In den nächsten Kapiteln wird es ausschließlich um den Teufel gehen, um den Antichristen, um den falschen Propheten, um das antigöttliche System, um das antigöttliche Weltreich, wo unendlich viel Leid und Elend und Gottlosigkeit und Blasphemie stattfinden wird. Doch bevor all das kommt, will Gott Johannes deutlich machen: Meine Herrschaft ist sicher. Alles, was du gleich sehen wirst, alles, was noch kommen wird, ja, es wird schlimm, aber sei getrost. All diese Sachen werden keinen Bestand haben. Mein Reich wird kommen und mein Reich wird ein ewiges Reich sein und mein Reich wird Bestand haben. Alle anderen Reiche und alle anderen Herrscher werden untergehen. Das will in erster Linie, das ist der Kern der Botschaft. Sonst würde Gott es nicht zeigen. Gottes Herrschaft wird mit Sicherheit antreten. In Vers 15 wird uns diese Herrschaft feierlich bekannt gegeben und in den Versen 16 und 17 wird uns dann die Reaktion von den 24 Ältesten auf die Herrschaft beschrieben. Nun zuerst die Ankündigung. Hier wird gesagt, das Weltreich unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Obwohl es hier in der Vergangenheit heißt, also das Reich ist gekommen, meint es noch nicht, also sein Reich ist noch nicht sichtbar auf dieser Erde. Aber dieses Wort gekommen will uns einfach deutlich machen, das Reich wird so sicher kommen, dass es in gewisser Weise in der Vergangenheit schon geschrieben ist. Das Reich wird mit Sicherheit kommen. Das Reich unseres Herrn Jesus Christus, der Sieg Gottes ist so gewiss, dass jetzt schon in der Zeitform der Vergangenheit davon geredet wird. Und hier ist die Rede von dem Reich unseres Herrn und seines Christus, das Reich Gottes und seines Sohnes, Jesus Christus. Dieser Abschnitt hier aus Offenbarung Kapitel 11 hat enge Verbindungen mit Psalm 2. Und hier möchte ich ganz kurz mit euch Psalm 2 anschauen. Schlagt mit mir gemeinsam Psalm 2 auf. Hier in Psalm 2 wird berichtet davon, dass Gott seinem Sohn die Herrschaft gegeben hat und dass Nationen und Völker sich gegen diese Herrschaft auflehnen. Wir lesen in Psalm 2 ab Vers 1, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Hier haben wir eine enge Verbindung zu dem, was wir auch jetzt in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 gelesen haben. Die Herrschaft oder das Reich unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Hier wird gesagt, die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Wieso? Weil der Herr und sein Gesalbter die Herrschaft angetreten haben. Hier heißt es, lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Also hier wird beschrieben, dass die Nationen sich gegen diese Herrschaft auflehnen. Und das ist, was wir auch in der Offenbarung ab Kapitel 12, 13 und 14 sehen werden. Wie sich die Nationen und Völker auflehnen gegen diese Herrschaft des Herrn und seines Gesalbten. Doch hier haben wir Trost. In Vers 4 heißt es, der im Himmel thront, lacht, der spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie erschrecken. Und genau das werden wir auch gleich hier in unserem Text aus der Offenbarung Kapitel 11 sehen, wie sich die Völker gegen Christus auflehnen werden und wie Gottes Zorn diese Völker und diese Nationen richten wird. Also wir sehen, die Herrschaft des Herrn und seines Christus ist sicher. Sie wird mit Sicherheit kommen. Sie wird eintreten. Und der Text zeigt uns ebenso deutlich, dass sein Reich, das kommen wird, ein ewiges Reich sein wird. Hier heißt es in Offenbarung 11, am Ende von Vers 15, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das soll uns Trost geben. Wisst ihr, in dem Propheten Daniel ist von diesem ewigen Reich unseres Herrn Jesus Christus immer wieder die Rede. Und zwar immer im Zusammenhang mit den anderen vier großen Weltreichen. Der Prophet Daniel spricht immer von vier Tieren, von vier großen Weltreichen. Von dem persischen, von dem babylonischen, von dem griechischen und von dem römischen Weltreich. Und der Prophet Daniel zeigt uns deutlich, und die Geschichte zeigt uns, dass der Prophet Daniel recht hatte, dass all diese Königreiche keine ewigen Königreiche sind. All diese Königreiche haben in sich selbst keinen Bestand. Aber ein Königreich, von dem der Prophet Daniel die ganze Zeit redet, wird ein ewiges Königreich sein. Und das ist das Königreich Jesu Christi. Und dieses Reich hat Bestand in sich selbst. Wieso? Weil es der König der Könige ist und der Herr aller Herren. Weil es Gott selbst ist, der dieses Königreich regiert und der kommen wird, um zu herrschen in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Dieses ewige, zukünftige Reich unseres Herrn Jesus Christus beinhaltet sowohl die tausendjährige Herrschaft auf der Erde als auch seine ewige Herrschaft auf der neuen Erde und in dem neuen Himmel. Das ist also die ewige Herrschaft. Und als diese Ankündigung von diesen lauten Stimmen im Himmel passiert, also als gesagt wird, dass die Herrschaft gekommen ist von dem Herrn und seinem Gesalbten, von seinem Messias, von seinem Christus und sein Reich ist ein ewiges Reich, dann fallen die 24 Ältesten nieder und beten Gott an. Das ist die Reaktion. Hier begegnet uns seit Kapitel 5 das erste Mal wieder die 24 Ältesten und wir haben damals gesehen, dass diese 24 Ältesten wahrscheinlich die Gemeinde Jesu Christi repräsentieren. Und sie fallen vor Gott nieder. Sie beten ihn an. Aufgrund seiner Herrschaft, aufgrund seiner ewigen Herrschaft. Und sie beten Gott an mit den Worten, wir danken dir, Vers 17, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du deine große Macht angenommen und die Herrschaft angetreten hast. Sie reden hier Gott als Herr, Gott Allmächtiger an. Kyrios, Gott Allmächtiger. Und all diese Begriffe für Gott, all diese Bezeichnungen beschreiben seine Herrschaft. Sie beschreiben seine Macht, sie beschreiben seine Autorität über alles. Sie beten ihn für seine Herrschaft und für seine Größe und für seine Macht an. Kein König und kein Herrscher auf dieser Erde ist so wie Gott, wie der Herr, wie der Allmächtige. Und alleine aus diesem Grund, weil er Gott ist und weil er der Allmächtige ist, hat sein Reich auch Bestand in Ewigkeit. Und hier wird auch noch gesagt, der da ist und der da war, dass du deine große Macht angenommen und die Herrschaft angetreten hast. Hier ist es interessant anzumerken, dass in der Offenbarung bereits mehrfach über Gott und über Jesus Christus gesagt wurde, der da ist und der da war und der da kommt. Offenbarung Kapitel 1, Vers 4 als Beispiel. Hier haben wir einen kleinen Unterschied. Hier wird nicht gesagt über Gott, der da ist und der da war und der da kommt. Hier wird nur gesagt, der da ist und der da war. Wieso wird nicht gesagt, der da kommt? Weil hier schon von seiner Herrschaft geredet wird. Hier hat er seine Herrschaft schon angetreten. Hier ist er schon gekommen, um zu herrschen. Deswegen sagen die 24 Ältesten nicht, wir loben und beten dich an, Herr, Gott Allmächtiger, der da ist und der da war und der da kommt, sondern der da ist und der da war. Denn du hast deine große Macht angenommen und die Herrschaft angetreten. Sie beten ihn bereits dafür an, dass er regiert, dass er herrschen wird. Das ist also die Anbetung der 24 Ältesten. Dieser erste Punkt, Gott wird seine Herrschaft antreten, sollte Johannes trösten und ermutigen. Weil er in einer Zeit gelebt hat, wo die Gemeinde verfolgt wurde, wo er selbst auf einer Insel verbannt war aufgrund des Glaubens. Und die sieben Sendschreiben haben ein nicht sonderlich gutes Bild von den Gemeinden offenbart. Er musste viele tadeln, 5 von den 7 Gemeinden. Gott will ihm zeigen, meine Herrschaft wird sicher kommen. Und viele von den Gemeinden wurden verfolgt und lebten unter grausamen Herrschern. Viele kleine Antichristen, wenn man so will. Und das, was noch kommen wird, ist noch schlimmer, denn der eine letzte große Antichrist wird noch kommen. Und wir stehen auch davor, liebe Geschwister. Und auch wir leben unter Herrschern und Königreichen, die uns oft unterdrücken und nicht das Gute für uns wollen. Und sowohl für Johannes als auch für uns heute soll dieser Text tröstlich und ermutigend sein, zu wissen, egal wer uns regiert, egal wer uns herrscht, über uns herrscht. Der eine wahre König wird kommen, er wird herrschen. Und diese Herrschaft ist so sicher, dass jetzt schon hier in der Zeit von der Vergangenheit über seine Herrschaft geredet wird. Nun, was wird passieren, wenn er kommen wird, um zu herrschen? Vers 18 gibt uns einen Einblick in die Ereignisse, die passieren werden, wenn er kommt, um zu herrschen. Und das ist der zweite Punkt. Gott wird jedem vergelten nach seinem Tun. Hier heißt es Vers 18, und die Nationen sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten gerichtet zu werden und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen und die zu verderben, die die Erde verderben. In diesem Vers wird uns von einigen, also von 4 Gruppen insgesamt berichtet, wie sie in gewisser Weise für ihr Handeln und für ihr Tun von Gott Vergeltung empfangen. Die einen werden gerichtet und die anderen werden belohnt werden. Hier wird uns Gottes Zorn gegenüber den Nationen beschrieben. Hier wird uns sein Gericht über die Toten beschrieben. Hier wird uns sein Lohn gegenüber seinen Knechten beschrieben und sein Verderben gegenüber denen, die die Erde verderben. Diese 4 Gruppen werden uns hier beschrieben, wie Gott ihnen Vergeltung gibt. Und wir wollen etwas näher auf jede einzelne Gruppe eingehen. Erstens Gottes Zorn gegenüber den Nationen. Hier heißt es, und die Nationen sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen. Wir haben in Psalm 2 Ähnliches gelesen, nicht wahr? Wir haben gelesen, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Hier wird uns von dem Toben, von dem eitlen Sinnen, von dem Zorn der Völker gegenüber Christus beschrieben in Psalm 2. Und genau das finden wir in den nächsten Kapiteln der Offenbarung. Hier sehen wir, wie der Antichrist und seine Gefolgschaft zornig ist gegen Jesus Christus, wie er zornig ist gegenüber die Heiligen und wie er sie verfolgt und wie er sie umbringt. Alle die, die das Mahlzeichen nicht haben, sie werden getroffen von dem Zorn der Völker, von dem Zorn der Nationen, von dem Zorn des Antichristen. Und davon wird uns jetzt schon beschrieben. Die Nationen sind zornig geworden. Sie sind zornig geworden. Und genauso wie die Nationen zornig geworden sind gegen Gott und gegen seine Heiligen, ist Gottes Zorn in Brand gegen sie. Dein Zorn ist gekommen. Geschwister, Gott wird uns in der Bibel als ein Gott beschrieben, der es liebt, gnädig zu sein. Ein Gott, dessen Gnade so unergründlich hoch ist, weiter als die Himmelreiche, dessen Gnade weiter entfernt ist als der Osten vom Westen. Seine Gnade ist so groß, dass Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Ihr könnt nicht mal verstehen, wie groß meine Gnade über die Menschen ist. Meine Wege sind überaus unvorstellbar. Aber diese Gnade Gottes hat irgendwann ein Ende. Sie hat ein Ende. Und irgendwann kommt sein Zorn. Er kommt jetzt schon vereinzelt, aber hier wird uns beschrieben, dass sein Zorn gekommen ist. Das bedeutet das letztendliche und endgültige Gericht Gottes. Sein Zorn über die Nationen, über all die Gottlosen. Sein Zorn ist gekommen. Und genauso groß und genauso wie die Gnade und Barmherzigkeit Gottes unergründlich ist, genauso groß und genauso unergründlich wird sein Zorn sein. Wir können uns nicht ausmalen. Wir werden niemals ergründen, wie groß sein Zorn ist und wie unerträglich und unvorstellbar die ewigen Qualen der Ungläubigen in der Hölle sein werden. Wir werden in der Ewigkeit nicht an den Punkt kommen, die Gnade Gottes vollkommen zu ergründen. Genauso groß wie seine Gnade ist sein Zorn. Sein Zorn ist gekommen, aber es ist auch ein zweites gekommen. Die Zeit der Toten gerichtet zu werden. Gottes Gericht über die Toten. Gott wird alle Toten richten. Und dieses Gericht wird nach der tausendjährigen Herrschaft und vor seiner ewigen Herrschaft auf der neuen Erde und im neuen Himmel sein. Dieses Gericht wird stattfinden in Offenbarung Kapitel 20, wo wir von dem großen weißen Thron lesen und wo beschrieben wird, dass all die Toten, die Großen und die Kleinen, vor diesem Thron stehen werden. Und es wird beschrieben, dass das Meer die Toten hergeben wird. Und das ist unmittelbar nach der tausendjährigen Herrschaft Jesu Christi. Und ab Kapitel 21 wird uns dann von dem neuen Himmel und der neuen Erde beschrieben. Also dieses Gericht über die Toten wird zwischen dem tausendjährigen Reich oder der Herrschaft Jesu Christi und dem neuen Himmel sein. Und hier werden alle Menschen gerichtet werden, Geschwister. Alle. Alle, die je gelebt haben. Von Adam und Eva bis in die Gegenwart und in die Zukunft. All diejenigen, die außerhalb von Jesus Christus, das heißt ungläubig gestorben sind, all diejenigen, die gerichtet werden von Gott, die Zeit der Toten gerichtet zu werden. Aber nicht nur die Toten werden gerichtet werden, sondern auch die Heiligen, die Gläubigen werden belohnt werden. Das ist, was uns der Text weiter sagt. Und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen. Wenn Jesus kommen wird, dann wird sein Lohn mit ihm kommen. Das lesen wir am Ende der Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Also wenn Jesus kommt, um seine Herrschaft anzutreten, wird er allen Heiligen, allen seinen Knechten, all seinen Propheten den Lohn geben, den sie empfangen werden. Hier ist die Rede von seinen Knechten und von den Propheten. Wir können davon ausgehen, das sind die alttestamentlichen Heiligen gemeint. Von den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, also bedeutende und unbedeutende Persönlichkeiten. Große Namen, Jeremia und Jesaja und Hesekiel und kleine Menschen hier in Böbingen, Richard, Dennis, Max, die Großen und die Kleinen, alle werden belohnt werden für ihr Handeln. Wir werden von Jesus belohnt werden, Geschwister. Wir werden später noch näher darauf eingehen. Aber nicht umsonst spornt Jesus seine Jünger an, sich nicht Schätze auf dieser Erde zu sammeln, wo Motten und Rost diese Schätze zerfressen werden, wo Diebe kommen können, um diese Schätze zu rauben, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost diese Schätze zerfressen können, wo weder Diebe noch Einbrecher kommen, um diese Schätze zu rauben. Im Himmel wartet auf uns ein Lohn, den wir ewig haben werden. Und ein Lohn, der nicht verrottet, nicht verrostet. Und das soll uns anspornen. Jesus wird uns belohnen für unsere Treue auf dieser Erde. Aber hier wird auch weiter gesagt, und die zu verderben, die die Erde verderben. Nun, wer verdirbt die Erde? Im Kontext der Offenbarung wird immer wieder von der großen Hure Babylon geredet, wie Babylon diese Erde verdirbt. Das lesen wir vor allem in Offenbarung Kapitel 19, Vers 2. Und Babylon symbolisiert die Hauptstadt in gewisser Weise des Antichristen. Die große Hure Babylon, sie verdirbt diese Erde. Das heißt, der Teufel, der Antichrist, der falsche Prophet und die Stadt, ihr Handeln, sie verderben diese Erde, sie verderben die Menschen, sie verderben den Lebensraum des Menschen. Und die Personen, und in besonderer Weise der kommende Antichrist, sie werden von Gott verdorben werden. Davon lesen wir vor allem in Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, das heißt, die auf der Erde wohnten, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier, also der Antichrist, ist, als auch der falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Vers, nebenbei erwähnt, das zeigt uns auch sehr deutlich, dass das Tier, also der Antichrist und der falsche Prophet, Personen sein werden, Menschen. Denn es kann kein System oder kein Weltreich in den Feuersee geworfen werden und gepeinigt werden, sondern es wird ein Tier, ein Mensch sein, der wird in den Feuersee geworfen und er wird Tag und Nacht gepeinigt. Also die Erde verdorben haben, werden von Gott selbst verdorben werden. Und zwar in alle Ewigkeit in der Hölle. Das ist also der zweite Punkt. Was geht einher mit der Herrschaft Jesu Christi? Er wird einem jeden vergelten nach seinem Werk. Einem jeden vergelten nach seinem Werk. Und als drittes und letztes will uns dieser Text ermutigen, indem er uns aufzeigt, Gott hält seinen Bund mit seinem Volk. Vers 19. Gott hält seinen Bund mit seinem Volk. Hier heißt es, und der Tempel Gottes, der in dem Himmel ist, wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Nun, dieser Vers 19 ist irgendwie ein bisschen abgekoppelt von den anderen Versen, nicht wahr? Zunächst ging es um die Herrschaft Jesu Christi und dass sein Reich mit Sicherheit kommen wird und was passieren wird, wenn er kommt. Und jetzt auf einmal sieht Johannes einen Tempel im Himmel und dieser Tempel ist geöffnet und er sieht in diesem Tempel eine Bundeslade oder die Lade des Bundes. Wie können wir diesen Vers hier verstehen im Kontext von dem, was wir bereits gesehen haben? Nun, dieser Vers 19 ist in gewisser Weise ein Bindeglied und bereitet auf das vor, was jetzt ab Kapitel 12 kommen wird. Und das ist wichtig zu verstehen. Denn hier in Vers 19 sieht Johannes seine Bundeslade im Himmel. Wir werden gleich noch sehen, die Bundeslade ist ein Symbol für das Bund, den Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Und ab Kapitel 12 wird uns eine Geschichte des Volkes Israels beschrieben, wie die eine Frau, und damit ist Israel gemeint, schwanger ist und sie gebiert einen Sohn, das ist Jesus Christus, und wie der Teufel diese Frau verfolgt und diesen Sohn verfolgt, und dann sehen wir, dass der Sohn entrückt wird in den Himmel. Und hier praktisch ab Kapitel 12 oder Kapitel 12 ist ein Überblick oder ein Rückblick von der Geschichte des Volkes Israel und eine Vorbereitung auf die Zeit des Antichristen, was uns aufzeigen will, dass Israel eine besondere Zeit in der Endzeit spielen wird und der Antichrist in besonderer Weise auch das Volk Israel in der letzten Zeit angreifen wird. Und hier, Vers 19, ist ein Bindeglied und bereitet vor auf das, was kommt. Und Johannes sieht ein Tempel im Himmel und in dem Tempel eine Bundeslade. Und es muss unglaublich viel Trost für ihn gewesen sein. Denn es zeigt Gottes Treue zu seinem Volk. Diese Bundeslade, die er im Himmel sieht, will deutlich machen, Gott gedenkt an seinen Bund. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Ja, Johannes ist ein Jude, der Christ geworden ist und ein neues Zeitalter der Gemeinde ist angebrochen. Aber Johannes sieht, der Gott, der mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hat, am Berg Sinai, ist immer noch der gleiche Gott. Und er hat seinen Bund mit seinem Volk nicht vergessen. Und das will ihm Trost geben und Mut. Die Bundeslade im Alten Testament war ein Symbol von Gottes Gegenwart, war ein Symbol von Gottes Bund und Treue zu seinem Volk. Und hier sieht er, wie diese Bundeslade im Himmel ist. Die Bundeslade auf dieser Erde war innen in der Stiftshütte. Und diese Bundeslade war, nachdem der salomonische Tempel gebaut wurde, im Tempel. Man weiß nicht, wann und wie diese Bundeslade zerstört wurde oder geklaut wurde von den Babyloniern oder als Manasse das Gräuel auch in den Tempel gestellt hat und dann die Bundeslade dort entfernt hat, ob da die Bundeslade irgendwie entfernt wurde. Das sind wilde Spekulationen, die Bundeslade ist weg. Aber Johannes sieht hier im Himmel eine Bundeslade. Auch wenn die irdische Bundeslade nicht mehr sichtbar ist und man vielleicht sichtbar nicht mehr den Bund Gottes mit seinem Volk sieht, gedenkt Gott im Himmel an seinen Bund. Gott vergisst seinen Bund nicht mit seinem Volk. Gott vergisst seinen Bund nicht mit seinem Volk. Und er wird alles in Erfüllung bringen, was er seinem Volk versprochen hat. Alles, was noch nicht eingetreten ist. Aber er sieht nicht nur den Bund mit seinem Volk, sondern er sieht auch weiter. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, ein Erdbeben und ein großer Hagel. Und diese Stimmen und Blitze und Donner und Erdbeben und Hagel sind uns öfters mal in der Offenbarung begegnet. Und all das sind Symbole und Zeichen von Gottes Gericht. Wir können also zusammengefasst diesen Vers 19 folgendermaßen auslegen. Gott hält seinem Volk den Bund, aber seinen Feinden ist das Gericht bestimmt. Das zeigt uns der Vers 19. Gott hält seinem Volk den Bund, aber seinen Feinden ist sein Zorn und sein Gericht bestimmt. Das ist, was uns Vers 19 aufzeigt. Und dieser 19. Vers ist eine Zusammenfassung von dem, was jetzt ab Kapitel 12 in der Offenbarung kommt. Hier sehen wir, wie Gott den Bund mit seinem Volk bewahrt, aber auch wie Gott zornig ist und sein Gericht ausgegossen wird durch die 7 Zornesschalen über das Tier, über den falschen Propheten, über Babylon und über den Teufel und alle die das Mahlzeichen haben werden. Das ist also so zusammengefasst der Text, den wir heute studiert haben. Gottes Herrschaft ist sicher und er wird einem jeden vergelten nach seinem Werk und er denkt an den Bund, an den Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Das ist, was Johannes Trost geben sollte. Und was lernen wir als Gemeinde heute von diesem Text gegenwärtig? Wie kann uns dieser Text gegenwärtig belehren und ermutigen? Und wir wollen uns 3 Anwendungen für uns aus diesem Text herausziehen, 3 Lehren aus diesem Text. Gottes zukünftiges sichtbares Reich ist gegenwärtig unsichtbar unter uns. Das ist die erste Anwendung. Gottes zukünftiges sichtbares Reich ist gegenwärtig unsichtbar unter uns. Wir warten auf die sichtbare Herrschaft Jesu Christi, Geschwister. Wir warten auf diese Herrschaft. Und sie wird kommen. Sie wird kommen, das ist, was der Text uns sagt. Aber wir müssen nicht nur auf die zukünftige Herrschaft von Jesus Christus warten. Wir befinden uns jetzt in diesem Augenblick in seinem Reich, geistlich und unter seiner Herrschaft. Das ist, was als Jesus seinen Dienst begonnen hat. Das Erste, was er predigt in Markus Kapitel 1, Vers 15 war, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und Paulus spricht in Kolosser 1, Vers 13 davon, dass Gott uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines Sohnes. Wir befinden uns jetzt schon in dem Reich Christi. Wir befinden uns jetzt schon in dem Reich Gottes. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, jeder, der Buße getan hat und seine Sünden vor Gott bekannt hat und wiedergeboren wurde durch das übernatürliche Werk des Heiligen Geistes, wurde versetzt in das Reich Christi. Als Bürger dieses Reiches sind wir Pilger auf dieser Erde, aber wir sind Erben des zukünftigen Reiches. Und so wie wir jetzt schon unter seiner Herrschaft stehen und mit ihm herrschen in seinem Reich, so werden wir auch in Zukunft unter seiner Herrschaft stehen und mit ihm herrschen. Und zwar sichtbar auf dieser Erde. Und wie wird unser Leben, unser Wandel aussehen in der Zukunft, in dem zukünftigen Reich? Befreit von Sünde, rein und heilig. Alles, was wir tun werden, werden wir zu seiner Ehre tun. Wir werden ihn anbeten mit allem, was wir tun. Wir werden die Heiligen lieben. Und all das, was uns in der Zukunft kennzeichnen wird, sollte uns auch jetzt hier und heute kennzeichnen. Auch jetzt sollten wir rein und heilig leben. Auch jetzt sollten wir alles zu seiner Ehre tun. Auch jetzt sollten wir als Bürger seines Reiches schon die Charakterzüge widerspiegeln. Auch jetzt schon sollten wir die Heiligen lieben und gemeinsam mit ihnen dienen. Das ist also das Erste, was wir hier mitnehmen sollen. Wir warten zwar auf das zukünftige Reich, aber sind jetzt schon gegenwärtig unsichtbar in seinem Reich. Es ist eine jetzt schon, aber noch nicht Beziehung. Die zweite Wahrheit, die uns dieser Text lehren will, ist, wenn Gott einem jeden für seine Mühe belohnen wird, sollten wir fleißig für ihn arbeiten. Das ist, was uns der Text lehrt. Wir sind in seinem Reich und wir arbeiten an seinem Weinstock, wir arbeiten in seinem Reich. Wir sollten uns fleißig bemühen, treu zu sein. Denn wir werden belohnt werden. Wir werden belohnt werden. Das ist, was sicher ist. Als Paulus den Korinthern in 1. Korinther 15 ein Kapitel lang über 57 Verse versucht hat aufzuzeigen, dass Jesus Christus wahrhaftig aus den Toten auferstanden ist und dass auch wir einst mit ihm auferstehen werden, dass wir einen verherrlichten Leib bekommen werden, dass wir alle Belohnung empfangen werden, sagt er nach 57 Versen in 1. Korinther 15, Vers 58. Daher, also wenn wir all das betrachten, meine geliebten Brüder, seid fest und beweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Weil wir einst verwandelt werden, weil wir einst in sein sichtbares Reich kommen werden, weil wir einst belohnt werden, sollen wir alle Zeit überströmend sein in dem Werk des Herrn. Und liebe Geschwister, diese eine Sache, die müssen wir uns merken und uns immer wieder neu bewusst machen. Es kommt in dem Reich Christi nicht darauf an, wie groß und wie bedeutend dein Dienst ist. Und danach wirst du belohnt werden. Darum geht es Gott nicht. Wir werden belohnt werden nach unserer Treue und nicht nach der Größe unseres Dienstes. Und jemand, der einen unsichtbaren Dienst macht, der kaum erkannt wird, aber diesen Dienst treu macht, wird mehr Belohnung bekommen für jemand, der einen sichtbaren, großen Dienst hat, aber diesen Dienst nicht treu ausführt. Es kommt nicht auf die Größe deines Dienstes an, sondern auf die Treue, wie du mit diesem Dienst umgegangen bist. Die Talente, was sagen sie uns? Einer hat ein Talent, zwei Talente, fünf Talente bekommen. Und diejenigen, die treu mit ihren Talenten umgegangen sind, wurden belohnt. Sie wurden belohnt nach der Treue, und nicht nach der Größe ihres Dienstes. Und deswegen soll uns dieser Text auch anspornen und ermutigen. Egal, was du tust, egal, in welchen Dienst Gott dich gestellt hat, groß oder klein, sichtbar oder unsichtbar, mach es treu. Gott sieht alles und er wird belohnen nach einem jeden Werk. Und die dritte Wahrheit, die wir aus diesem Text lernen wollen, ist, so wie die Bundeslade ein Zeichen des Bundes mit Israel ist, so ist das Blut Jesu das Zeichen des Bundes mit uns als Gemeinde. Und als ich über diesen Text nachgedacht habe, da kam mir in den Sinn. Jesus sagt ja, als er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feierte, in Matthäus Kapitel 26, Vers 28, dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Sein Blut ist der neue Bund. Und wir lesen in Hebräer Kapitel 9, dass der Hebräerbriefschreiber den Tempel aufzeigt und die Opfer und den Hohepriester und wie er mit dem Blut von diesen Tieren in den Tempel hineingeht, um Sühnung zu wirken für das Volk. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, all das ist ein Schatten der zukünftigen Güte, der zukünftigen himmlischen Güte. Und dann beschreibt er, lest Hebräer Kapitel 9, wie Jesus Christus, unser wahre Hohepriester, nicht mit dem Blut von Stieren und Böcken, sondern mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum eingegangen ist, aber nicht in das Heiligtum auf dieser Erde von Menschen gemacht, sondern in das himmlische Heiligtum. Er ist mit dem neuen Bund, mit seinem Blut in den Himmel gegangen. Wir lesen in Hebräer Kapitel 9, Vers 24, denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Johannes sieht hier die Bundeslade im Himmel und wird ermutigt, dass Gott an den Bund seines Volkes denkt. Und wir können Christus im Himmel sehen, wie er mit seinem Blut in den Himmel gegangen ist und wie er die ganze Zeit an diesen Bund denkt. An den Bund, den er mit uns geschlossen hat, mit all denjenigen, die an ihn glauben, die reingewaschen sind durch sein Blut. Das soll uns trösten und uns ermutigen. Dieser Blick auf Jesus Christus, wie er im Himmel ist, mit seinem Blut, will uns aufzeigen, dass er vollkommen errettet. Und zwar jede Sünde wird getilgt durch sein Blut. Und dass er nicht nur vollkommen rettet, sondern für immer. Für immer. Wenn er in den Himmel gegangen ist mit seinem Blut und vor dem Vater steht, kann der Verkläger der Heiligen noch so oft kommen und mit derselben Sünde Tag aus und Tag ein vor Gott stehen und sagen, Richard hat schon wieder dies gemacht und Richard hat schon wieder dies gedacht und Richard hat schon wieder dies gesagt und Richard hat schon wieder. Und Jesus steht vor dem Angesicht Gottes mit seinem Blut und sagt, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber er ist reingewaschen. Schau mein Blut. Es ist für ihn geflossen. Er ist reingewaschen. Wir sind vollkommen und ein für alle Mal durch das Blut Jesu Christi reingewaschen. Denn er hat einmal ein Opfer dargebracht und ist ein für alle Mal in den Himmel gegangen. Wir haben einen Retter, der vollkommen rettet. Und das will uns Trost geben und Mut geben. Gott denkt an seinen Bund. Sowohl mit seinem Volk aus dem Alten Testament, als auch mit seinem Volk, die Gemeinde Jesu Christi. Und so möge der Geist Gottes uns trösten durch diese Worte, uns ermutigen, auf diese sichtbare Herrschaft Jesu Christi zu warten und auszuharren und in dieser Zeit gegenwärtig für ihn zu leben, mit dem Bewusstsein, dass wir belohnt werden für unser Leben, wie wir gelebt haben. Amen.